Es gibt die Nörgler, die Zweifler und die Haderer und die sagen, ach, na, das wird da eh nichts und naja, ich mache dann mal mit, wenn es soweit ist und schließe mich irgendeiner Sache an, wenn es mal läuft. Aber zu sagen, wir machen die Sache, wir initiieren das und wir tun es einfach, das sind ja ganz besondere Menschen. Ich freue mich, wenn ich immer ganz besondere Menschen im Studio habe, die was reißen. Und eine von ihnen ist Anne Palmowski, die Mitarbeiterin im Stadtarchiv ist und gesagt hat, ich mache auch nebenbei noch was und versuche, das Schauspielhaus wieder zu beleben. Im Montagsgespräch zu Gast Anne Palmowski. Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Jetzt muss ich das mal anschalten. Jetzt nochmal.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Du bist hier nebenan und musst erklären, du bist Mitarbeiterin des Stadtarchivs, Archivarin. Kann man das so sagen?
Ja, eigentlich bin ich Bibliothekarin und für die Karten- und Planabteilung zuständig. Und da gibt es natürlich auch einen großen Bereich vom Schauspielhaus.
Mhm.
Und ja.
Und damit hast du dich beschäftigt. Du bist also einfach hier rüber gehüpft, muss man sagen. Das ist alles noch in einem Haus hier in der alten Ledertaschenfabrik, was ja im Grunde auch schon ein historisches Gebäude ist. Und ja, auch könnte man auch viele Sachen erzählen. Du bist rüber gehüpft, um mit mir und mit uns zu sprechen. Der Typ, der neben dir sitzt, das ist der, der einfach reingekommen ist, weil er rote Lichter nicht akzeptiert. Also wahrscheinlich läuft er auch bei Rot über die Ampel, er bricht Regeln. Auf der anderen Seite ist er ein Typ, der ja sich an Regeln halten muss, weil er Architekt ist. Die Rede ist von Thomas Schmidt. Guten Morgen, Herr Schmidt. Guten Morgen, lieber Thomas.
Guten Morgen, Carsten.
Guten Morgen. Ihr seid ja, es ist eine komische Konstellation. Eigentlich fehlt ja noch Marc Escherich, weil ihr als Trio dann perfekt wärt. Aber Perfektion will man ja auch nicht. Will man ja auch nicht. Diese ständige Perfektion ist auch wahrscheinlich nicht erstrebenswert, oder?
Wir streben es natürlich immer an.
Ja, ist klar. Wir reden heute und wollen einen Vortrag simulieren. Geschichten aus dem Schauspielhaus. Revitalisierung und Umnutzung eines Denkmals. Und da geht es um das alte Schauspielhaus. Beim Namen fängt es ja schon an. Ich sage jetzt altes Schauspielhaus. Früher war es ja ein neues, ganz neues Schauspielhaus. Wie heißt denn dieses Ding da am Klostergang 4? Lässt sich das in der Geschichte nachvollziehen eigentlich? Hat das schon unterschiedliche Namen gehabt, oder?
Das hat ganz verschiedene Namen gehabt. Ganz früher heißt der mal Ressource. Ja. Ressource. Das ist ein ganz alter Begriff aus dem 19. Jahrhundert und das war früher praktisch wie so ein Art Rotarier-Club. Also Erfurter Bürger haben sich da getroffen und die haben 1897 dort dieses wunderbare kleine Haus gebaut. Also ein kleines Haus, untertrieben. Großes Haus.
Was dieser Architekt erzählt, Anne, das kann ja viel sein. Du überprüfst die Dinge und schaust dir die Pläne an. Du hast Fotos, du hast Baupläne, Zeichnungen rausgesucht in großformatig und hast ja auch im Grunde neu oder wieder recherchiert und die Geschichte des Schauspielhauses zusammengetragen. Der Beginn, den jetzt Thomas Schmidt so lamoyant reingeworfen hat, stimmt denn das?
Natürlich stimmt das. Aha. Der Ressourceverein, ein schöner Herrenclub, bestehend aus Militär-Zivilbeamten, Kaufleuten, gebildeten Bürgern, hat am Anger 57 sein Domizil gehabt, wurde schon in den 1780er Jahren gegründet und irgendwann wurde das dann zu klein dort und man sah sich nach einer Alternative um. Und da war dieses unbebaute Gelände im Privatbesitz oder Kirchenbesitz im Klostergang, früher Neuwerkskloster-Bereich, deswegen der Name. Und die haben sich dort einfach das Gelände gekauft und ihr eigenes Haus nach ihren Vorstellungen entworfen.
Freies Bauland, was es damals an dem Ort noch gab, ja unvorstellbar. Genau. Und dann haben sie diese Villa. Eine Villa ist jetzt, wenn man jetzt vom Hirschgarten schaut, kann man da von hinten drauf schauen. War das damals schon hinten oder war das vorn?
Das war vorn und man konnte nicht draufschauen, weil bis in die 80er Jahre dort noch die Lilienstraße bis nach vorne bebaut war. Das heißt, diese Sicht, die wir heute haben, gab es damals nicht.
Die Sicht, die wir jetzt haben, wir kommen also von der Regierungsstraße, links grüßt uns Bodo Ramelow ab noch und da ist rechts der Hirschgarten und dann schauen wir im Grunde auf die Villa Ressource. Da hängt jetzt so ein Transparent, das Schauspielhaus zum Leuchten bringen und so und diese, naja. Und das war mal die Vorderseite von der Villa Ressource, kann man das so sagen?
Ganz genau, das war eigentlich der Haupteingang damals. Und das hinten, was wir heute kennen, dieses schöne Entree, ist eigentlich, das ist eigentlich eher so der Garten gewesen zum Gebäude.
Aha, und diese neue Achse, das habe ich gelernt, die Achse des Guten, taufe ich sie mal. Lieber Thomas, hast du dir als Architekt Wiederbelebung ausgedacht und gesagt, wir müssen diese Achse wieder öffnen von der Regierungsstraße, von der Stadt innen durch, als Passage durch dieses Haus? Ist das die Idee, kann man das so vereinfacht sagen, mit meinen amateurhaften Worten?
Ja, das ist natürlich eine Sache von mehreren Maßnahmen, die wir gerne dort durchführen würden. Das Haus auch wieder zur Stadtseite zu öffnen, weil jetzt ist ja die Situation so, dass man immer praktisch um den Block gehen muss. Das heißt Neuwerkstraße oder Regierungsstraße bis zur Ecke, dann in den Klostergang, bis zu unserem wunderbaren kleinen Parkfoyer, Entree und dann dort von der Seite das Haus betritt. Wir würden das gerne auch zur Regierungsseitenstraße öffnen, damit man durch dieses Gebäude durchlaufen kann, weil man da drin natürlich ganz spannende Angebote dann finden wird.
Mhm. Aber wir wollen ja heute mal nicht so sehr über die Zukunft reden, obwohl die natürlich spannend ist. Wir wollen mal zurückgucken, um zu verstehen, wie dieses Haus entstanden ist und dass da vielleicht, warum da so viel Geschichte drin steckt. Und da ist natürlich Anne zuständig als der Ausgraberin, die gewühlt hat in den staubigen Akten. Ist das nicht so Papierzeug oder ist es digitalisiert? Musst du da manchmal niesen, wenn du durch die Pläne und durch die Papiere dich da wühlst?
Ja, sehr oft. Also es ist schon eine sehr staubige Angelegenheit auch, aber es sind natürlich ganz viele kleine Schätze, die man dort ausgräbt. Eigentlich, das Spannende ist ja, dass immer eher so kleine Momentaufnahmen sind, nicht das große Ganze, keiner, der da schon einen Aufsatz drüber geschrieben hat, sondern kleine Beschwerden der Küchenfrauen im Keller, dass sie ihre Mantel bitte in den Luftschutzkeller hängen können, weil die Essensdüfte dort sind, weil es war mal eine Großküche tatsächlich dort unten
Moment,
im Keller.
Moment, den Mantel in den Luftschutzkeller hängen, damit das nicht so nach Schweinebraten
genau.
riecht. Erstmal, wieso eine Großküche und wieso Luftschutzkeller? Das verstehe ich gar nichts mehr.
Also wenn wir jetzt einen kleinen Zeitsprung machen, nach der Ressourcezeit war das ja das Ernährungs- und Wirtschaftsamt und dort wurde im Keller tatsächlich für mehrere hundert Kinder Essen zubereitet.
Ernährungs- und Wirtschaftsamt zu welcher Zeit?
39 bis 1945.
1939 bis 1945?
Ganz genau.
Ah, und da war eine Großküche drin?
Ja.
Naja, wenn man jetzt reingeht in den Keller, riecht es überhaupt nicht mehr nach Essen.
Nee, absolut nicht.
Wie hast du das rausgefunden? Sind das amtliche Briefe oder wo hast du diese Beschwerde her?
Das ist eigentlich der komplette Schriftverkehr der Stadt oder mit der Stadt, weil es war ja dann städtisches Gebäude. Und ja, wir sind ja so ein bisschen das Gedächtnis der Stadt als Stadtarchiv und das kommt dann alles zu uns. Man muss es halt nur finden und da liegt, glaube ich, noch sehr, sehr viel vergraben. Es ist immer so ein Puzzlespiel und das große Ganze, das kommt dann erst so nach und nach.
Jetzt machen wir mal wieder einen Schritt zurück von der Großküche, also die Villa Ressource, die ihren Haupteingang Lilienstraße hatte und Regierungsstraße weiterführend, das war so der Haupteingang. Dann war das dieser Altherrenverein, wie hat sich es dann weiterentwickelt?
Die sind dort bis 1939 drin geblieben, das ist eigentlich gar nicht der große Sprung, weil diese Küche hat sich daraus entwickelt, dass dort eine Schankwirtschaft war in der Lilienstraße und
In der Villa Ressource war eine Kneipe drin.
Die wollten ja natürlich auch schön zusammen essen, was trinken, zu ihren Maskenbällen eine Gastronomie haben.
Maskenbälle, Entschuldigung.
Ja, Maskenbälle gab es dort und natürlich gab es eben für Tanzveranstaltungen hatte man sich auch schon diesen Saal, wie wir den heute kennen, im Prinzip angebaut.
Das heißt, die Villa war zuerst da, dann kam ein Saal hinten dran, also Richtung Klostergang schon?
Es wurde gleichzeitig gebaut, also das war schon die Voraussetzung. Man wollte für den Architekten, Georg Weidenbach war damals schon angegeben, dass man einen Saal für 300 bis 400 Leute haben möchte und eine kleine Bühne, die natürlich wesentlich kleiner war als das, was wir heute kennen und eben dann Billardzimmer, Lesezimmer und eben auch ein Restaurant.
In welchem Stil, lieber Thomas, war das damals konzipiert? Diese Weidenbacher, war das moderne Architektur, war das altbacken und für die damalige Zeit konservativ oder war das modern? Wie kann man das einordnen?
Ich würde mal sagen, es war so ein typischer gründerzeitlicher Bau. Also würde ich sagen, Eklektizismus.
Also das Ding, muss erklären. Also
Eklektizismus.
Was Gründerzeit ist und was...
Gründerzeit nennt man ja die Zeit ab 1871, Reichsgründung sozusagen. Das ist ja die Gründerzeit. Also wir kennen ja auch diese ganzen Gründerzeit-Wohngebiete in unserer schönen Stadt, gell, die ja auch natürlich diese Sprache der Zeit sprechen. Dort findet man ja auch ganz viele Sachen. Neogotik, Neobarock, Neo. Gell, also eine Wiederaufnahme.
Verzierte
Häuser.
Bis dann die klassische Moderne kam und alles verziert.
Die Tapete wieder runtergenommen hat, genau, ja. Konsequent. Und dort war praktisch auch ein Stilmix eigentlich. Gell? Das war ein barocke Element. Das war die Villa eigentlich schon, wie es jetzt darstellt, war schon so. Also eher so auch klassizistisch.
Also die Villa, wenn man sie jetzt von der Lilienstraße sieht, ist ein klassizistischer Bau.
Ja, oder spätbarock. Also das ist ja auch alles Neo. Also es ist praktisch eine Wiederaufnahme eines Baustils. Gell? Also eine Tapete. Und der Saal selber war natürlich etwas opulenter ausgestattet, also dieses Eingangsportal und so, das war schon sehr geschmückt, sehr herrschaftlich, sehr repräsentativ.
So, jetzt sind wir mal bei dem Architekten, dann ist das Ding gebaut worden, der Saal, die haben da schön Maskenbälle gemacht, getanzt und sich Hot Volley-mäßig schön gut gehen lassen. Wie lange hat es denn diese Ressource gegeben? Wann gab es denn da die erste Umnutzung und den ersten Eigentumswechsel?
Also dieser Eigentumswechsel war 1939, verkaufte die Ressourcegesellschaft das Gebäude an die Stadt. Und
hast du rausfinden können, warum?
Also ich weiß, dass sie es vorher schon mehrfach versucht haben, seit 1935. Es gab wohl eine Hypothek, die auf dem Haus lag. Aha. Die waren ein bisschen in finanziellen Schwierigkeiten. Die Zeiten haben sich natürlich geändert, sind noch nicht einfacher geworden. Und sie haben mehrfach an den Stadtrat Anträge gestellt, dass das Haus zu verkaufen wäre. Und die Stadt wollte es aber eigentlich nicht haben.
Also während der nationalsozialistischen Diktatur war das? Also genau. Praktisch in der Vorkriegszeit ging, war es nicht, haben die versucht, das Ding abzustoßen?
Ganz genau. Mhm. Und ja, also in dem Stadtratsbeschluss oder der Bürgermeister wendet sich dann an den Stadtrat und sagt, na kommt, lasst uns das Ding jetzt kaufen. Natürlich ein bisschen netter ausgedrückt. Könnte es vielleicht für die Hitlerjugend oder fürs Deutsche Rote Kreuz nutzen oder vielleicht auch für einen Straßendurchbruch, damit die Regierungsstraße an dieser Stelle begradigt werden konnte. Weil natürlich diese Schlenker, die die Regierungsstraße dort macht, das ist ja von dem ehemaligen Klostergelände, vom Neuwerkskloster dort so bedingt. Und man hat damals schon darüber nachgedacht, dass man ja, das eben das Haus abreißt und dort begradigt.
Ah, wie seinerzeit vor 89 den Ring zu schließen, Andreasviertel wegzubomben, war das ähnlich. Also ganz schön genau. Alles schön gerade zu machen. Ja. Ne? Das ist aber dann nicht passiert?
Zum Glück nicht, weil das Ernährungs- und Wirtschaftsamt eben Räumlichkeiten brauchte und dann dort untergebracht wurde. Natürlich war dieser große Saal eigentlich nicht dazu geeignet, ein Amt zu beherbergen, weil es gab nicht genügend Heizmöglichkeiten, das Licht war nicht ideal. Wir hatten wunderbare Buntglas Fenster, die sich natürlich für Bälle und schummriges Licht eigneten, aber nicht unbedingt, wenn man da einen Tag lang am Schreibtisch saß und irgendwas ausfüllte. Hm.
Wo waren denn Buntglasfenster? Bunt mit wie bunt wie farbig oder was ist damit gemeint, Herr Architekt?
Ja, farbige Gläser. Man muss sagen, der Saal, wir sind ja immer noch sozusagen in der Zeit der Ressource oder auch in der Zeit des Nationalsozialismus, der hatte auch mehr Fenster und es gab ja auch dort diesen Bühnenturm, der auch kleine Fenster hatte oder dieses Bühnengebäude.
Also das war jetzt kein Theatersaal, wie er jetzt ist, sondern der war lichtdurchflutet oder zumindest kam da Tageslicht rein, was ja jetzt nicht so ist.
Richtig, jetzt wurde ja, wenn ich vorgreifen darf, 1949 oder 48, 49 umgebaut, ich greife mal ganz kurz vor, und dort hat man sozusagen so einen klassischen Theatersaal, also eine Blackbox gemacht, eine Guckkastenbühne und so weiter. Und davor war das eher so, naja, Varieté und also auch Ball, ein Ballsaal.
Ist das während des Krieges und während der Nazi-Zeit bespielt worden oder was wird tatsächlich nur dieses Versorgungs-Großküchenamts-Schnuffen?
Da war es damals nur das Amt. Also die Idee, dass es Theater wurde, ist dann erst später gekommen.
Ah, also es war eine komplette Umnutzung zwischen genau. Ressourcennutzung, Maskenball und so weiter, Altherren-Schnuffi, kam dann diese Großküche und dann erst nach dem Krieg die Umnutzung.
Ja.
Dann war der Krieg und es hat aber hat es in der Zeit leer gestanden.
Nein, das war immer, also bis 1945 war das Ernährungs- und Wirtschaftsamt.
Also durchgehend betrieben worden, bis dann die schlimme Zeit kam, über die wir jetzt dann reden.
Ganz genau, das war immer genutzt. Die erste Verbindung zum Theater war eigentlich, dass es der Luftschutzkeller dort war für die Theaterbesucher des Stadttheaters und der Reichshallen, also des Stadtgartens.
Nochmal, es war das Schauspielhaus Klostergang 4 war der Luftschutzkeller wofür?
Für das Stadttheater, also die Alte Oper heute und die Reichshallen. Stadtgarten.
Also Stadtgarten die Besucher sind Reichshallen mussten, waren das. Oh,
die mussten dann nach drüben laufen und haben dort es sind ja sehr weite Kellerräume dort unten und die wurden eben als Luftschutzkeller genutzt.
Ah, wo dann das SEK drinnen geübt hat und gesprengt hat, das sind diese Kellernutzungsräume. Um mal vorzugreifen, wir machen einen Blick zurück, wenn die Initiative Kulturquartier, dieses Schauspielhaus, dieses Kulturquartier wieder eröffnet, da muss ja in dem Keller was passieren. Das sind ja wirklich weit verzweigte Kellerräume. Steht die Nutzung schon fest, Thomas? Ist das schon klar, was da passiert? Werden das reine Lagerräume oder wird das so wie was ist Kaffee unartig oder andere Nutzungsmöglichkeiten, Folterkeller oder sowas entstehen?
Wir haben verschiedene Nutzung dort, gell? Weil wir streben ja auch eine Gastronomie an, also eine Gastronomie sollte in dem Haus auch wieder entstehen und die brauchen natürlich nach den heutigen Anforderungen natürlich viele Nebenflächen. Gell? Also brauchst du eine Küche, eine Spülküche, weißes Lager, schwarzes Lager, Personaltoiletten und so weiter.
Weißes Lager, schwarzes Lager, was ist denn das schon wieder für eine?
Ja, es gibt ja unterschiedliche Lebensmittelqualitäten, also offene Lebensmittel, die in der Stiege geliefert werden, Gemüse, Kartoffeln und so weiter. Und es gibt natürlich auch Getränke, die gelagert werden müssen und da gibt es eine unterschiedliche Klassifikation.
Was ist weiß, was ist schwarz?
Weiß sind offene Lebensmittel.
Ah, also wenn ich jetzt eine Kiste Auberginen, die jetzt schwarz sind, aber die sind dann, die kommen in den weißen Keller.
Genau.
Und
alles, was verschlossen ist sozusagen.
Der Weißwein kommt in den, das Schwarzbier kommt in den...
Schwarzen
Keller, also die Weißwein in den schwarzen Keller, naja, also okay. Also Lagerfläche kurz.
Lagerfläche. Dann haben wir das wunderbare Kaffee Unartig, was wir jetzt schon mal angetestet haben, intern. wie das so ist mit dem Raum und so. Da gibt es auch noch diese wunderbare alte Bar.
Du hast es angetestet, du bist doch gar nicht so ein Feiertyp.
Nee, ab und zu mal gehe ich mal aus, aber selten. Und da gibt es natürlich diese wunderbare Bar, vielen bekannt noch. Gell? Also Unartig hat ja praktisch, legt ja einen Ruf Anfang der 90er sozusagen als aktiver Nachtort. Hat ganz lange aufgehabt, habe ich mir sagen lassen.
Klassische Nachtbar im Keller.
Richtig. Und dann haben wir
ohne so einen Typen, so einen Gorilla, der draußen steht und dich nicht reinlässt. Und eine wie im Berghain und so eine Tür, wo du dann nicht reinkommst, da ist einfach, konnte jeder rein. Ups.
Da konnte jeder rein. Soweit ich, wie gesagt, ich war leider noch nicht in Erfurt, ich konnte es nicht genießen. Ich habe es mir nur jetzt praktisch alles berichten lassen.
Du warst damals im Wald, ne?
Ich war noch im Wald, tief unten.
Ich auch. Das könnte wieder so entstehen, weil diese Bar, habe ich gesehen, ja noch existiert. Also die Kellerräume wurden nicht entkernt.
Nee, da gibt es praktisch wirklich noch diese Bar und die auch in großen Teilen sogar noch aus den 50er Jahren stammte, da Ende der 40er Jahre. Gell? Also diese ganze Kühlstrecke und so, das sind praktisch alte Eisschränke, die wirklich noch original erhalten sind.
Revitalisierung und Umnutzung eines Denkmals und das Denkmal ist das Schauspielhaus. Ressource, wenn man jetzt bei Wikipedia oder bei dem wunderbaren Geschichtsverein schaut, da steht immer Ressource und Schauspielhaus. Das muss man dazu sagen. Wenn es eine neue Nutzung gibt, muss man natürlich auch verstehen, was da passiert ist. Wir sind jetzt in der Zeitachse kurz, also während des Krieges, und jetzt ist der Krieg vorbei. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit diesem Teil? Da hat es auch nicht leer gestanden. Gab es eine direkte anschließende Nutzung, Anne?
Ganz genau. Eigentlich musste das Ernährungs- und Wirtschaftsamt wirklich fast mit Gewalt ausquartiert werden, weil man brauchte einfach mehr Räume für Vergnügungsveranstaltungen, für Theater. Die Nachfrage war gewaltig. Und das Stadttheater hat nicht mehr ausgereicht und deswegen wurde 1946...
Wir reden jetzt nach dem Krieg. Der Krieg war vorbei.
Ganz genau.
Und alle mussten sich vergnügen, um die Scheiße zu vergessen. Also um den Krieg zu vergessen. War das eine bewusste kulturpolitische Entscheidung, zu sagen, wir machen wieder ein Theater auf, oder braucht es einfach nur Partyräume?
Nee, das ist wirklich bemerkenswert. In der SBZ, also in der sowjetischen Besatzungszone, aus der später sozusagen DDR hervorgegangen ist, da gab es schon den Willen...
Wie heißt das an DDR?
Das Ding da, was weg ist, DDR.
Und SB muss man erkennen, SBZ, sowjetische Besatzungszone. Es gab ja vier Zonen, britische, amerikanische, französische, und wir waren die SBZ.
Und da gibt es eigentlich aus Mitteldeutschland viele Beispiele, dass kurz nach dem Krieg die Theater wieder aufgebaut wurden. Also zum Beispiel Halberstadt fand ich total bemerkenswert. Halberstadt hat es ja wirklich böse erwischt. Da ist ja also mehr oder weniger die ganze Altstadt sozusagen zerstört worden. Und dort hat man aus den Trümmerziegeln ein Theater wieder aufgebaut. Also was heute auch sozusagen noch, ich habe jetzt mal recherchiert, weil mich das interessiert hat, heute noch sichtbar ist oder noch da ist und auch bespielt wird. Gell?
Das ist ein Halberstädter Theater, was aus Trümmerziegeln gebaut
wurde. Und auch sozusagen unverputzt. Das war praktisch so was ganz so brut, gell? So ein rohes Ding. Also wirklich faszinierend. Chemnitz hat gleich sein Theater wieder bekommen. Also das war, man kann das schon sagen, Wille sozusagen, nach 12 Jahren Unkultur den Deutschen wieder sozusagen auch Kultur zu ermöglichen. Mhm. Und oftmals, fand ich auch interessant, wurde mit Goethe-Stücken eröffnet oder auch Goethe-Geburtstag, Goethe-Todestag,
sozusagen. Goethe geht also immer.
Diese Daten genutzt, um diese Theater dann wieder auch in Betrieb zu nehmen.
Um die Leute reinzulocken und dann natürlich auch inwieweit, also sagen wir mal, das war eine politische Entscheidung oder eine kommunalpolitische Entscheidung, dieses Theater zu eröffnen. Dann wurde aber erstmal vorher gebaut.
Ja, es wurde gebaut. Vielleicht noch
umgebaut?
Umgebaut, wurde einiges umgebaut. Vielleicht nochmal als kleine Ergänzung. Nach dem Krieg war das ja Haus des Tanzes. Das ist auch so eine ganz kleine Sequenz, die eigentlich total spannend und interessant ist.
Das müssen wir ein bisschen, dafür müssen wir uns Zeit nehmen, weil da bin ich durcheinander gekommen. Ich habe ja ehrlich gesagt auch mal, ich kann ja jeder ins Stadtarchiv, muss man sagen. Also nicht nur Anne Panofsky kann rein, weil sie Mitarbeiterin ist, sondern ich kann sagen, so, liebe Frau Panofsky, ich möchte mal recherchieren zur Villa Ressource, zum Schauspielhaus. Das kann ich grundsätzlich machen bei euch, oder?
Im Absolut.
Dafür ist das Stadtarchiv da.
Ganz genau.
Als ganz normaler Mensch, wie ich es jetzt bin. So, dann habe ich auch schon gemacht und dann bin ich durcheinander gekommen. Ich habe mir die Pläne angeschaut und gesagt, können Sie mir das kopieren, können Sie mir das raussuchen. Ja, wurde ich nett unterstützt, wurde mir geholfen. Und dann habe ich unterschiedliche Namen entdeckt. Neues Schauspiel, Theater des Tanzes. Es war verwirrend, als was wurde denn das nun nach dem Umbau wieder eröffnet? Lässt sich das im Nachhinein recherchieren und rausfinden?
Ja, also eröffnet wurde es dann tatsächlich als neues Theater.
Neues Theater, da war nichts mit Schauspielhaus.
Noch nichts als Schauspielhaus, das kam dann erst 1954. Wurde es dann umbenannt. Eigentlich sollte es als Goethe-Theater eröffnet werden. Der Stadtratsbeschluss war
auch schon da. Das muss man aufschreiben. Also Goethe-Theater, so, dann neues
Theater, als kleines Theater wird es auch geführt.
Kleines Theater. Also ich dachte, ich bin blöd, ich habe unterschiedliche Pläne. Es war wirklich so.
Genau.
Aha, Goethe-Theater, neues Theater.
Also das Theater des Tanzes.
Wieso Theater des Tanzes?
Das war die erste deutsche Bühne, die sich ausschließlich mit dem Bühnentanz beschäftigt hat. Die ist 1945 am DNT in Weimar gegründet worden durch Herrn Haas, der war dort Ballettmeister. Und die hatten aber dort Platzprobleme und sind dann nach Erfurt umgezogen.
Moment, aus der Kultur, also super Kulturmetropole, sind die zu den Prolls nach Erfurt rüber gemacht?
Vom Bürgermeister eingeladen worden. Boah. Und durften das die ehemalige Ressource nutzen. Es war schon von vornherein klar, dass das Theater, das Stadttheater dort die Bühne und den Saal nutzt. Aber der Rest des Hauses sollte dem Theater des Tanzes gehören.
Also Theater des Tanzes. Es wäre ja dann nur wieder den Sprung in die Zukunft zu machen, wenn das Tanztheater, das Erfurter Tanztheater da wieder einziehen würde. 70 Jahre später oder wie viel sind jetzt, wenn wir genau. So 21 eröffnen, dann wäre das 70 Jahre später wird ein neues Tanztheater eröffnet. Also Theater des Tanzes und wie ging es denn weiter? Das ist jetzt schon der fünfte Name, glaube ich, wenn ich jetzt richtig mitzähle, oder vierte?
Also wenn wir jetzt nur von den Namen reden, das Theater des Tanzes ist ja 1949 dann leider in Insolvenz gegangen. Herrn Haas hat in Berlin sein eigenes Ensemble bekommen. Das Herrn Haas Ensemble, das war natürlich ein bisschen prestigeträchtiger als so eine kleine Bühne in Erfurt. Und das Schauspiel, es wurde immer als kleines Theater
Also lange betitelt. Zeit kleines Theater.
Genau, während der Umbauzeit, aber es wurde dann gesagt, es ist ja eigentlich, es war fast so groß, es hatte dann 735 Plätze, es war fast so groß wie die heutige Alte Oper, also das Stadttheater. Das heißt, von kleinem Haus war da eigentlich nicht die Rede und man wollte diese leichte Geringschätzung mit dem kleinen Theater dann eigentlich nicht mehr eingehen und hat sich dann nach einem anderen Namen umgesehen und wollte es dann Goethe-Theater nennen, eben weil diese Zeit eben sehr gern mit solchen Namen gespielt hat oder mit Goethe, dem Ganzen ein bisschen Gewicht verliehen hat. Aber die Eröffnung hat sich dann um einen Tag verschoben und war nicht mehr am 28. August 1949, sondern am 29. Und da hat man sich dann entschieden, dass es ja jetzt eigentlich dann doch auch gar nicht mehr so passt. Das Theater hat eigentlich immer ganz selbstständig Werbung gemacht, das neue Theater, sie machen das neue Haus auf. Und da hat man dann gesagt, das Publikum kennt das jetzt schon, man übernimmt das einfach.
Und ein neues Theater.
Genau, als neues Theater.
Und ab wann wurde es dann Schauspielhaus?
In 50er Jahren.
Ach, in 54 ist es dann, genau. Okay, ne? Und jetzt habe ich mit dem Umbaugeschichte das nicht ganz kapiert. Wurde das mehrfach umgebaut oder nur einmal, Thomas?
Na, einmal ziemlich deutlich. Das war sozusagen kurz vor der Eröffnung 1949 hat man praktisch diese Bühne erweitert. Gell? Also man kann sich vorstellen, davor war es ja eine Art Ballsaal mit einer kleinen Bühne, aber jetzt für das Thema Schauspiel oder Theater brauche ich natürlich eine größere Bühne. Und man hat dort sozusagen den Bühnenturm errichtet, die Anlieferzone und so weiter. Also dieser große Klumpen, der da praktisch an diesem Saal dranhängt, der wurde damals errichtet. Und interessanterweise, was auch ganz spannend war jetzt bei der Sichtung der Unterlagen, hat man schon eigentlich größere Sachen mit dem Haus vorgehabt. Also es gibt ja praktisch diese Nordfassade, die jetzt praktisch nirgendwo einsichtig ist, weil natürlich Häuser davor stehen.
Also Nordfassade ist zum Klostergang, Richtung, wenn man jetzt am CKB vorbeifährt.
CKB, genau, da hinten Richtung Regierungsstraße, letztes Stück. Und dort wurde praktisch eine Schaufassade geplant.
Was ist eine Schaufassade?
Na, eine repräsentative Fassade und auch ein Eingang. Und wir vermuten, also was heißt wir vermuten, das ist eigentlich bewiesen anhand der Pläne, dass sozusagen die Häuser entfernt werden sollten. Da sollte abgerissen werden, dort sollte ein kleiner Platz entstehen und das wäre sozusagen.
Ist das ein Klostergarten? Oder was ist da? Ne? Habe ich das jetzt?
Nee, das sind diese, na, da ist auch der Kaminbau auf der Ecke. Also dieser Bereich.
Okay, ich verstehe.
Nördlich des Schauspielhauses.
Okay. Das sollte weg.
Das sollte weg und das Haus sozusagen freistehend, also klassisch Theater steht ja immer an einem Platz.
Ja. Das kann man jetzt immer noch machen, oder?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Jetzt ist es natürlich von Anwohnerbauten umgeben, was für die zukünftige Nutzung möglicherweise schwierig wird oder ist das machbar, weil es ja schon immer ein bespieltes Haus war?
Ich finde das nicht das ganze Problem, weil aus folgendem Grund. Das ist ja auch eine Riesenchance für unsere Stadt sozusagen, dieses Gebäude wieder in Betrieb zu nehmen, weil das wirklich eines der letzten leerstehenden Gebäude ist innerhalb der Altstadt, muss man dazu sagen. Gestern war ich in Halle, total interessant, war ich in der Klimt-Ausstellung und so weiter und dort ist mir aufgefallen, da gibt es ja viel mehr, was noch leer steht, also viel mehr Potenzial. Erfurt ist ja quasi jetzt durchsaniert, mehr oder weniger und die Flächen werden immer geringer und ich finde das schon spannend sozusagen, dort auch wieder einen Ort der Kultur zu schaffen für die Erfurter.
wo man tatsächlich was gestalten kann und wo es noch nicht klar ist, genau was entsteht. Das ist ja das Interessante, das Prickelnde, wie ich finde. Und man könnte sagen, dieses Haus war eigentlich immer im Wandel. Also es war immer eine unterschiedliche Nutzung und hat eigentlich eine Wandlungsgeschichte. Revitalisierung eines Denkmals und Umnutzung, das war ja der Vortrag, den ihr auf der großen Bühne gehalten habt, auch mit Marc Escherich zusammen. Ist es ein Denkmal? Und im klassischen denkmalschützerischen Sinne hätte ich jetzt Marc Escherich gefragt und frage ich euch beide, ist das ein Denkmal, was unter Denkmalschutz steht?
Ja, das ist ein eingetragenes Denkmal in Gänze.
Aha, das heißt, was darf ich dann nicht machen?
Abreißen.
Okay, schon mal gut. Moment, aber den Bühnenturm, diesen Saal könnte ich abreißen oder ist nur die Villa unter Denkmalschutz?
Nee, es gibt vielleicht den Denkmalschutz, aber es ist immer eine Sache, also versuch es mal so zu erklären. Gell? Der Denkmalschutz ist ja sozusagen, der nützt ja nichts, der Denkmalschutz, wenn ein Haus leer steht. Gell? Also weil dann sozusagen natürlich das Haus kaputt geht, durch Leerstand und so weiter, wird ja nicht gepflegt in dem Sinne. Deshalb ist es eigentlich immer gut, wenn ein Denkmal auch eine wirtschaftliche Nutzung erfährt, gell? Weil das natürlich für so ein Gebäude viel besser ist.
Und der beste Denkmalschutz ist, wenn es genutzt wird.
Richtig. Und in dem Zusammenhang gibt es natürlich dann auch Zwänge, die heutzutage sozusagen anders sich darstellen als noch vor 50, 60, 70 Jahren. Und in dem Zusammenhang kann man auch sozusagen Veränderungen zulassen, einfach um eine wirtschaftliche Nutzung auch zu ermöglichen. Und wir sind ja sozusagen sehr behutsam jetzt in der ganzen Konzeptplanung damit umgegangen mit dem Gebäude, auch weil wir Respekt vor diesem Haus haben, ja, weil es ein wunderbares Haus ist und wir gucken sozusagen, wie diese Struktur funktioniert des Hauses und reißen fast nichts ab. Ganz kleine Sachen. Oder wird mal was geöffnet, was geschlossen, aber ansonsten bleibt es schon sozusagen in seiner Sprache so erhalten, was auch wirklich toll ist. Also auch diese Zeitschichten dann später ablesbar zu machen.
Die Zeitschichten ablesbar zu machen, wie bei einem Baum oder bei anderen Dingen, dass man sehen kann, das, war mal dies, so soll es passieren. Wir gehen weiter in der Zeitreise. Es war dann 54 Schauspielhaus. Einfach nur Schauspielhaus. Ja, hat es dann geheißen.
Genau.
Und das ist dann bis zur bitteren Schließung auch so geblieben?
Ja, im Prinzip schon. Es ist dann 1957 noch die kleine Bühne hinzugekommen als weitere Spielstätte, weil schon wieder mehr Bedarf da war. Und die wurde mal als schönstes und technisch am besten eingerichtetes Zimmertheater der DDR bezeichnet. Also man hat da wirklich viel Feingefühl und Arbeit reingesteckt. Es war so ein bisschen eine Experimentierbühne, wo man Stücke uraufgeführt hat, kleinere Sachen, es waren ca. 90 Plätze. Man hat Leuten die Möglichkeit gegeben, dort kleinere Regiearbeiten als ihre Erstlingswerke sozusagen zu machen. Später ist dann das Kinder- und Jugendtheater dort auch tätig gewesen. Die waren ja am Moskauer Platz.
Reden wir jetzt von dem Theater, wo die Schotte dann daraus entstanden ist? Wir reden jetzt von dieser kleinen Bühne. Das ist in der Villa die erste Etage. Ja, genau. Nur mal zur Erklärung für Leute, die sie nicht kennen, in der Villa Ressource in der ersten Etage war und ist ja noch eine kleine, oder das ist die kleine Bühne.
Die kleine Bühne, genau.
Eigentlich ein schöner Ort. Da würde ich gerne mal hinziehen. Und wenn alles klappt, könnte dort Radio frei dann auch Theater machen, mal perspektivisch. Das ist ja die Idee. Für die Leute, die jetzt nicht auf dem aktuellen Stand sind, die Idee für dieses Kulturquartier ist es zu beleben. Und da gibt es ja drei Initiativen, die da rein wollen. Das ist das Tanztheater, darüber haben wir gesprochen. Das wäre ganz fantastisch nach 70 Jahren, dass da wieder Tanz einzieht mit Esther Ambrosin und anderen. Das kommunale Kino, Kinoclub am Hirschlachufer, will ja ihre Dependance dort behalten am Hirschlachufer. Und mit zwei oder drei Sälen in das Schauspielhaus, in das Kulturquartier einziehen. Der dritte optionale Saal ist denn der große Saal, kann man das so sagen?
Der dritte Saal, die kriegen zwei, einen größeren mit 110 Plätzen und einen kleineren Kinosaal und haben natürlich auch die Option, was total schön ist, dort diesen großen Saal zu bespielen. Technisch gut möglich, weil dort die Licht- und Tonregie an der richtigen Stelle schon damals eingerichtet wurde, sodass wir da auch nicht viel verändern müssen. Und das ist natürlich für den Saal toll, wenn dann praktisch 1, 2, 3 Tage Kino dort läuft, weil wir haben das ja auch schon simuliert, jetzt im Rahmen der Previews, die wir durchgeführt haben. Und es ist auch ein toller Kinoort.
Mhm. Und wir, muss man nochmal erläutern, das sind ja über 70 Menschen, vielleicht mittlerweile sogar 100, die sich alle ehrenamtlich engagieren für ein Kulturquartier. Das bist du, Anne Palmowski, die jetzt mal so als Vertreterin des Stadtarchivs zwar hier ist, aber als Mensch, als Engagierte dort auch tätig bist. Du, Thomas, als Architekt, der die Pläne gemacht hat mit anderen zusammen. Und so sind es sind doch fast schon 100 Leute, die da mitmachen, oder? 70 im Verein und drumherum.
75 im Verein, eine Genossenschaft. Wir haben auch eine Genossenschaft gegründet, weil natürlich wir das gemeinsam mit den Erfurtern entwickeln wollen. Also wollen uns ein bisschen lösen sozusagen von der klassischen Kulturförderung, ganz wichtiger Punkt, und eigentlich sozusagen aus der Erfurter Bürgerschaft heraus das entwickeln. Das ist unser Haus sozusagen, das ist ein Erfurter Theater mit langer Tradition, und das würden wir gerne wieder öffnen und gemeinsam mit allen, die Idee toll finden und sich da auch engagieren wollen.
Diese Kulturgenossenschaft ist ja auch nochmal ein Aspekt. Also meine Motivation, ich sage Kulturgenossenschaft, ist was sehr Demokratisches, was Transparentes, auch was Geschütztes durch das Genossenschaftsgesetz. Und passt ja ganz gut, 200 Jahre Genossenschaften in Deutschland, Raiffeisen, Schulze-Delitzsch, hat ja in der Tradition, der Staat zieht sich aus Aufgaben zurück und die Bürgerschaft, die Menschen sagen, wir nehmen das selbst in die Hand, tun es selbst und engagieren uns, und was wenige nicht schaffen, vermögen viele zu erreichen. Das ist dann der klassische Genossenschaftsgedanke, wo man immer denkt, naja, es gibt eine Wohnungsbaugenossenschaft, es gibt so Energiegenossenschaften in der Landwirtschaft. Bei der Kultur kennt man das eher weniger, weil es das noch nicht so lange gibt. Seit zehn Jahren erst kann man Kulturgenossenschaft gründen und ist somit die erste Kulturgenossenschaft in Thüringen, was ja auch schon wieder so einen Reiz hat, da Pioniere zu sein, also im positiven Sinne das zu tun. Das zur Organisationsform, Genossenschaft, Verein, bei dem man mitmachen kann. Warum wir uns heute sehen, ist ja nochmal in die Vergangenheit zu schauen und zu sehen und dieses Gebäude zu erspüren. Man kann es ja erspüren, nur wenn man es mal dort war, aber vielleicht kriegt der eine oder die andere Lust, da mal hinzugehen. Neues Schauspiel? Weil eine Initiative entstanden ist, neues Schauspiel aus der Schließung des Schauspielhauses. Ein bitteres Kapitel. Bevor wir dahin kommen, nochmal zum Betrieb dieses Hauses. War das ein Haus, was in der Bürgerschaft bei den Menschen in Erfurt angekommen ist, oder war das sozusagen einen kleinen Teil der Bevölkerung vorbehalten, der Bildungselite, die da sich Schauspiel und Theater angeschaut haben?
Also wir haben ja wunderbare Erfahrungen gemacht. Wir bespielen ja das Haus sozusagen als eine Art Zwischennutzung, diese kleine Bühne.
Zwischengemietet von der Stadt?
Gemietet von der Stadt sozusagen. Wir haben jetzt ein bisschen improvisiert, dort auch wieder Strom und so weiter reingelegt, weil das Haus natürlich abgeschlossen, also abgeklemmt war von allen Medien, leider 2003 geschlossen, dann war Feierabend. Und das ist ja unsere Erfahrung, dass viele Menschen uns besuchen, gerade bei den Previews, und wirklich ein ganz breites Spektrum von ganz jungen Menschen, die den Ort für sich neu entdecken, gerade weil das ein neuer Ort ist, weil das eine neue Option ist, neue Möglichkeit für die Stadt. Aber es kommen auch viele ältere Menschen, die praktisch eine ganz lange Verbindung mit diesem Haus haben. Ob es der Theaterbesuch war, der erste Theaterbesuch, oder teilweise auch dort im Kinder- und Jugendtheater mitgespielt haben, also wirklich die jetzt schon Omi sind, teilweise da gewesen. Und das ist natürlich was Tolles. Jugendweihe feiern und alles, was
auch
man so...
Gab's da auch,
ne? Alles, was man kennt. Und das ist ja ganz schön, dass praktisch dieses Haus ja trotz 15 Jahre Leerstand und so einer kleinen Unsichtbarkeit, gell, man wird immer so unsichtbar, wenn das so lange nicht da ist, trotzdem noch so tief in den Köpfen der Erfurter verankert ist.
Relativ großes Interesse. Also das Ding ist bespielt worden. Anne, du hast ja da auch Erlebnisse, deine Eltern, die ja sich auch im Theaterverein engagieren, haben ja auch Erlebnisse. Das ist sehr emotional, oder? Habe ich zumindest bei der Palmowski-Familie das Gefühl, dass ihr da so mit Herz und Leidenschaft dranhängt und gar nicht anders könnt, oder?
Ja, eigentlich schon, genau. Also gerade bei mir war das wirklich so die frühe Jugend, die sehr viele Erinnerungen jetzt produziert hat sozusagen, aber auch wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt, vor Ort oder im Stadtarchiv, eigentlich jeder hat irgendwo eine Verbindung zu dem Haus. Und wenn es durch den Schultheaterbesuch ist und wenn die Leute nie wieder danach da waren, irgendwie gibt so eine kleine Verbindung zu den Leuten.
Schultheater heißt, das heißt, man ist während des Unterrichts oder im Rahmen des Unterrichts ins Theater gegangen.
Ganz genau.
Eigentlich nicht schlecht. Die Vorstellung möchte ich nicht gespielt haben, weil da war es sicher sehr laut. Hast du Erinnerungen daran? Also wenn Kinder, Jugendliche unfreiwillig ins Theater gehen, das ist doch hart, oder?
Teilweise. Aber es gibt auch sehr viele schöne Erinnerungen. Also ich kann mich noch sehr gut an eine Aufführung von der Wunschpunsch.
Wunschpunsch?
Genau. Der Satan-Archäologen, die alkoholische Wunschpunsch war das. Und wir waren dort mit der Schulklasse und eine meiner Mitschülerinnen dort verkroch sich auf dem Schoß meiner Mutter, weil sie Angst hatte vor den Explosionen und dem bösen Zauberer dort. Und aber es war einfach wunderbar. Also
das Haus ist jetzt wie lange als Schauspielhaus bespielt worden? 1949 bis 2003.
Genau.
Das war die Zeit, wo durchgängig gespielt wurde. Dann kam 2003, das kam ja nicht mit einem Schlag, es war ja auch eine kulturpolitische Entscheidung, zu sagen, es wird ein neues Theater aus Stahl und Glas gebaut, und für dich als Architekt, Thomas Schmidt, es ist ja immer, wenn neu gebaut wird, auch innovativ gebaut wird, eigentlich eine gute Sache. Würdest du sagen, der Theaterneubau am Brühl, was ja auch in Deutschland nicht eine Selbstverständlichkeit ist, war erstmal grundsätzlich eine gute Sache?
Ja, ist ja ein schönes Gebäude, gell? Also, mir gefällt das, gell?
Also architektonisch ist es mit diesem,
mit dem freistehenden Saal und so, gell, das ein bisschen in den Stadtraum reinleuchtet. Ich hätte natürlich gewünscht, dass es am Hirschgarten entstanden ist, wie es ursprünglich mal geplant war, weil es nicht, auch das war eine politische Entscheidung, dann diesen Entwurf aus dem Hirschgarten da in das Brühl zu verlagern, um praktisch dieses ehemalige Optima-Quartier dann zu entwickeln. Also als,
was ja auch geklappt hat, ne, muss man sagen. Ja.
Als Magnet, als erster Magnet sozusagen.
Nur zur Erläuterung, also das ursprüngliche Theater, der Theaterneubau hätte eigentlich neben die Villa Ressource, neben das Schauspielhaus, fast daneben in den Hirschgarten, wo das Schiffshebewerk mal war, genau, also auch ein Kulturhaus, ein gescheiterter Kulturhausbau in den 80ern, da sollte das Theater ursprünglich hin.
Genau, was ich ja stadtpolitisch, städtebaulich natürlich als wirklich toll empfunden hätte, weil wenn man den Anger anschaut, ist ja wie so ein Knochen, gell? Dieses Knochenprinzip.
Was für ein Knochen?
Also das wird dünn, dann erweitert sich der Raum zum vorderen Anger. Dort haben wir das Anger 1 als kommerziellen Schwerpunkt. Gell? Und das wäre natürlich toll gewesen im Hirschgarten an der zweiten Erweiterung, am anderen Ende des Angers, dort was Kulturelles zu haben. Also diese Pole sozusagen, die ja so eine Stadt auch ausmacht, sozusagen auch in der Nähe und so gegenüber zu sehen.
Und das hat dann, weißt du noch, warum das nicht geklappt hat? Oder wann?
Ja, das war praktisch eine politische Entscheidung der damaligen Stadtspitze, das Gebäude zu verpflanzen. Übrigens 1:1, gell? Das ist wirklich verrückt, weil dieses Werkstattgebäude hätte genau jetzt auf diese Brache, die immer noch Brache ist, diesen Parkplatz gepasst. Ja, das ist praktisch 1:1
dann versetzt. Also nicht an dem jetzigen Hirschgarten, sondern da, wo der Parkplatz ist.
Ja doch, das Hauptgebäude, das Opernhaus sozusagen, sollte schon da, wo jetzt der Spielplatz ist, stehen.
Das ist kein Opernhaus, ist ein Theater.
Sagt man, aber eigentlich prinzipiell ist es ja wirklich eine Oper. Gell? Weil es gibt manchmal Gastspiele, aber wirklich in einem kleinen Rahmen. Es gibt ein bisschen Tanztheater, gell? Was sozusagen auf der kleinen Bühne stattfindet. Jetzt mal wieder das wunderbare Tanztheaterfestival vom Tanztheater durchgeführt. Aber in erster Linie ist natürlich eine Oper. Und das war damals auch natürlich diese städtischen Bühnen aufzulösen. Also wir haben damals die alte Oper gehabt, die ein Opernhaus war. Wir hatten die das Schauspielhaus, Schauspiel. Wir hatten ja auch ein Ballettensemble.
Erfurt hatte auch ein Ballettensemble?
Ja, wir hatten auch ein Ballettensemble. Also alles war da. Und das ist ja auch, wenn man das betrachtet, in dem neuen Opernhaus gibt es ja auch einen Ballettsaal, aber ohne Ensemble.
Aha. Das war also eine kulturpolitische Entscheidung, sagen wir setzen auf Oper, wir holen einen großen, was ist das Pendant, das männliche zu Diva, also so einen großen Opern-Zampano, Herrn Guy Montavant, und wir, also was ja sozusagen auch eine Entscheidung ist, sagen da, wir wollen ein bisschen Niveau haben. Das war eine kulturpolitische Entscheidung, sagen wir machen große Oper, nicht großes Kino, sondern große Oper und damit eine Transformation vom Schauspiel in ein großes Opernhaus. Das war die Idee?
Nicht ganz. Also es sollte schon vielfältiger bleiben für Erfurt. Es gab ja damals die Idee, mit Weimar zu fusionieren. Und dadurch wäre natürlich für das Erfurter Publikum auch Schauspiel, Ballett und alles wie vorher sozusagen so ein Vierspartenhaus angeboten worden. Dass das da nichts geworden ist, ist natürlich für Erfurt ja sehr bitter eigentlich, weil dadurch mit der Schließung des Schauspielhauses natürlich die Sparten Schauspiel, Ballett und Kinder- und Jugendtheater komplett weggefallen sind und eigentlich kein Ersatz, wie es eigentlich mal ursprünglich gedacht war, gekommen ist. Und ja.
Das heißt, nicht nur die Verweigerungshaltung der Leute vom DNT, der Weimarer, das hätte man ja vorher abklären können. Das ist richtig schief gelaufen. Stadträte, die damals mit eine Entscheidung getroffen haben, bereuen das. Mittlerweile auch Kulturpolitiker, die sagen, das war eine Fehlentscheidung. Wir haben das unter anderen Voraussetzungen entschieden, das Schauspielhaus zu schließen, nämlich unter denen, die du genannt hast, Anne, also dass diese Sparten eben erhalten bleiben. Kann man da irgendjemand die Schuld geben? War das unverantwortlich oder ist es einfach nur mies gelaufen? Wie würdest du, Thomas, das in der Rückschau sehen?
Ich würde mal sagen, ziemlich mies gelaufen. Mhm. Okay. Schuld ist immer so eine Sache, gell? Wer hat Schuld, wer hat keine Schuld und so weiter. Das ist immer so ein vielschichtiges Thema. Aber ich denke mal schon, dass es wirklich mies gelaufen ist, gell? Also gerade diese DNT und Opern Erfurt. Also das gibt die Diskussion setzt sich ja fort, ist ja heutzutage immer noch sozusagen, gell? Mit Staatstheater und Staatsoper und so weiter, wird ja jedes Jahr neu verhandelt. Aber was ich sagen würde, wir sind ja da angetreten, sozusagen, um dem Schauspiel wieder einen Raum zu geben in Erfurt.
Die Initiative Kulturquartier?
Richtig. Mhm. Und wir haben ja praktisch diesen großen Saal, wo das Radio Frei oder der Kinoclub oder das Tanztheater was machen kann. Aber wir haben natürlich auch trotzdem diese riesige Bühne, eine tolle Bühne, wo auch wieder Schauspiel stattfinden kann. Und das Schöne ist ja, auch da nochmal der Verweis nach Halle gestern, ich laufe durch die Stadt, sehe praktisch die ganzen Theaterplakate und dann wird dort praktisch die Verwandlung gespielt von Hans Kafka und der Trinker von Falada und dann, ne, weil
Hans
nämlich
Hans Kafka, Hans Falada.
Genau, und die beiden Stücke sind ja auch schon jetzt im Schauspielhaus wieder aufgeführt worden von Matthias Brenner. Matthias Brenner.
Der in Halle ist jetzt.
Der ist ja in Halle dort Intendant am Theater, gell? Und bei uns in der Genossenschaft im Aufsichtsrat. Und das ist natürlich eine tolle Entwicklung, eine tolle Verbindung, eine neue Verbindung, die wir gut finden und natürlich absolut ausbaufähig ist. Gell? Also wie gesagt, zwei Stücke waren schon hier und ich hoffe, dass es noch diese Entwicklung weitergeht.
Mhm. Jetzt sind wir gerade bei dem bitteren Punkt der Schließung. Das war 2003. Das war ja noch nicht so geplant, dass das...
15 Jahre steht es auch leer. Wir sind natürlich jetzt seit 3 Jahren drin und improvisieren sozusagen wieder ein kleines Programm.
Der Leerstand 13 Jahre, das war ja nicht so geplant. Wenn ich das richtig verstanden habe und mir gemerkt habe, ist das ja schlüsselfertig sozusagen geschlossen worden. Also in dem Sinne, die Techniker haben nichts irgendwie rausgeholt, um es in die neue Oper einzubauen. Das sollte spielfertig abgeschlossen werden, dass man das irgendwann wieder nutzen kann. Das war ja die Idee und es wurde ja auch in den 80ern saniert. Also kein Mensch hat geplant und gedacht, dass das 13 Jahre leer steht?
Richtig. Also wir haben ja praktisch jetzt viele Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter, jetzige noch Mitarbeiter, der von der Opern, Theater, in Anführungsstrichen sozusagen, gesprochen und da wurde uns ja immer sozusagen auch betont, dass es wirklich schlüsselfertig, betriebsfähig, also gell, funktionsfähig übergeben wurde und auch dort ist natürlich jetzt, spielt diese politische Entscheidung rein. Gell. Also das Haus wurde ja auch sozusagen schlecht geredet, absolut baufällig, geht gar nicht mehr und so weiter. Und wir hatten ja auch diese Zwischenzeit.
Gell, den mit Neubau dem, zu begründen erzählt, wahrscheinlich.
Um den Neubau zu begründen, ja. Ah. Aber wir haben ja selber festgestellt, dass es da eine Brandmeldeanlage gab und das, ja, das gab und das gab. Funktionsfähig, leider, das muss man wirklich sagen, leider, und das ist eine schlimme Entwicklung, war nach der Schließung 2003, wurde das Haus mehr oder weniger auch aufgegeben, wahrscheinlich, weil das dann sich verortet hat in den Köpfen der Erfurter Stadtverwaltung. Das Haus brauchen wir nicht mehr in dem Sinne und es wurde viel rausgebaut. Mit Duldung von, wissen wir noch nicht, gell? Das ganze Kabel, Kupfer wurde rausgeschnitten, Möblierung wurde verschenkt oder auch verkauft teilweise. Oh. Und als wir das erste Mal in dem Haus drinnen waren, war natürlich dann sozusagen so ein bisschen geflattert. Ja. Also das wurde schon sozusagen, das was ginge, wurde sozusagen da mitgenommen und anderweitig verwendet oder halt verkauft. Ja.
Das war das bittere Kapitel, jetzt gibt's einen Neuanfang zur Initiative Kulturquartier, das hat ja angefangen auf dem Petersberg, auf der Defensionskaserne. Ich habe am Wochenende Leute da hochgeführt, da die wunderbare Schaukel, das ist so eine Schaukel, wo man über der Stadt schaukeln kann, sieht man von hinten die Defensionskaserne, da tut sich ja im Grunde auch nichts. Das war also der erste Misserfolg der Initiative Kulturquartier. Man muss dann erstmal mit einem Misserfolg einsteigen, wobei es ja nur eine Stimme Unterschied oder
zwei Stimmen. Ja, Misserfolg würde ich gar nicht sagen. Nee. Also das ist eine Sache, wo wir viel gelernt haben. Also wie Prozesse funktionieren, gell? Also städtische Entscheidungsprozesse, wer Ansprechpartner ist. Und wir sind ja praktisch aus dem Nichts herausgekommen, also aus dem Kulturcafé heraus entwickelt wurde das Verein gegründet mit 10 Leuten, glaube ich, am Anfang. Und die Defensionskaserne war ja eigentlich sozusagen initial.
Das ist wie viele Jahre her?
9.
Nein. 9, ja. So lange gibt es die Initiative schon.
Richtig. Und haben uns natürlich auch sehr viel um die Defensionskammer gekümmert, ein Konzept entwickelt, erste Zahlen aufgeschrieben und so weiter. Und wir sind damals einem Mitbewerber unterlegen in einer Stadtratssitzung. Und aber wie gesagt, für uns war das wirklich trotzdem hilfreich und wir haben praktisch über diese Defensionskaserne zu einer Struktur gefunden, die später natürlich absolut uns vorangebracht hat.
Jetzt, um noch die wenigen Minuten zu nutzen, vielleicht auch im Ausblick, was passieren könnte für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Schauspielhaus heißt der Ort, Klostergang 4 ist die Adresse. Es steht seit 13 Jahren leer, seit 2 Jahren eigentlich schon temporäre Nutzung. Leerstehen stimmt nicht ganz, weil es war ein Drehort und da sind wir wieder, schließt sich der Kreis zur vielfältigen Nutzung. Schloss Einstein, es war, ja, welcher Ort in der Serie Schloss Einstein? Nicht Internat?
Doch, ja, das Internat.
Es war das Internat von der Serie Schloss Einstein, Kinderkanal, sehr erfolgreiche Serie. Die haben da wie lange drin gedreht?
2 Sommer.
2 Sommer wurde da drin gedreht. Genau. Hat das auch Spuren hinterlassen? Haben die sich ordentlich benommen, Saxonia?
Die haben sich ordentlich benommen. Ja, die Treppe ist angemalt in verschiedenen, also zum Regenbogenartig, was aber eigentlich praktisch immer auch allen gefällt, die da reingehen. Und wir haben so ein paar schöne, nette Kulissenelemente praktisch geerbt, wo man Türen zumachen kann und das Haus dann sozusagen wirklich auch für unsere jetzige Zwischennutzung immer toll zu- und wegschalten kann, diese ganzen Räume, je nach Bedarf.
Das könnte man behalten im Grunde.
Ja, das ist schon bei uns so mit also, in Nutzung.
Schloss Einstein, Drehort für 2 Jahre, wenn man jetzt nochmal so die Serien sich anschaut, kann man das Schauspielhaus in seiner vollen Pracht auch entdecken, so ein Kinderkanal, das schaut, die werden ja auch noch ausgestrahlt.
Ja, da meine Kinder nicht mehr ganz so klein sind, sehe ich die Serie selten oder habe sie selten gesehen und das war schon so, dass das natürlich präsent war. Auch das haben wir gemerkt. Es kommen manchmal so Mädels, die jetzt nicht mehr so ganz so klein sind, also die jetzt so ungefähr 16, 17, 18 sind und kichern immer und fotografieren mit dem Telefon ganz viele Sachen und sagen nicht viel. Wenn man dann sie darauf anspricht, dann geht's immer, ja, das war doch hier damals der Raum von dem Jakob und das war doch der Raum und so. Und das ist einfach
Kinder, die
ganz schön. Und deshalb scheint das schon da sozusagen eine größere Rolle gespielt zu haben.
Das war ja auch noch ein Punkt, dass ein neuer Drehort für die Serie Schloss Einstein gefunden werden musste, um die temporäre Nutzung möglich zu machen. Kann man davon eine Unterstützung der Stadtverwaltung und auch seiner Staatskanzlei sprechen, weil die haben ja andererseits auch Interesse, gerade die Staatskanzlei, dass in Erfurt gedreht wird, musste sich das Kulturquartier da auch durchsetzen? Wie war das?
Ja, es war ein längerer Prozess und es hat uns natürlich geholfen. Also, ne, was ich vorhin gesagt habe, Definitionsgesellen und so, diese ganze Geschichte. Und wir hatten uns dann schon so ein gewisses Standing erarbeitet, was auch notwendig ist, wenn man bestimmte Sachen möchte und auch durchsetzen möchte. Und es war ein längerer Prozess, der aber dann schlussendlich natürlich auch dazu geführt hat, dass Schloss Einstein eine neue Spielstätte oder einen neuen Drehort bekommen hat.
Wo ist der?
Das ist ein altes
Steiger?
Nicht Kinderheim, ja, im Steiger. Steigerrand, Südost. Bei der Steigerkaserne in der Nähe.
Da wird jetzt auch schon gedreht, oder?
Da wird er gedreht, genau, seit diesem Jahr.
Ja. Also Schloss, wir haben jetzt nicht Schloss Einstein vergrault.
Nein,
mit der Initiative Kulturquartier. Also die drehen.
Nein, die sind noch da, die drehen hier und es ist auch toll für die Stadt und so weiter, dass verschiedene Sachen da sind. Gell? Und ich bin immer der Meinung, man sollte viel zusammenarbeiten und nicht immer gegeneinander arbeiten und das ist absolut wichtig, damit wir hier auch vorankommen.
Das heißt, das Quartier könnte auch neu belebt werden, wenn der Stadtgarten neu durchstartet, ist ja sozusagen neu ausgeschrieben worden, Presseclub, Franz Mehlhose, Haus Dacherröden, die ja auch sozusagen Kultur machen, wäre das eigentlich so ein neuer Kulturmoloch? Das wäre eigentlich eine schöne Meile da hinten. Keine Konkurrenz, sondern das ist eigentlich eine Belebung des Quartiers.
Richtig. Also das ist auch unsere feste Überzeugung, dass natürlich ein weiterer Ort für Kultur natürlich auch eine Sache, also nicht im Sinne einer Konkurrenz sozusagen anderen was wegnimmt, sondern praktisch was ergänzt. Und wir sind ja auch angetreten, dort neue Angebote zu schaffen, die wir in Erfurt noch nicht haben. Experimentelles Theater,
also
Videokunst, also Sachen, die wirklich eine Großstadt ausmachen. Und Erfurt ist ja manchmal eine Großstadt, manchmal nicht. Okay. Und wir würden aber gerne sozusagen dazu beitragen, dass wir auf alle Fälle eine lebendige Stadt bekommen.
Dieses Kulturquartier ist ja nicht nur die Summe der einzelnen Teile, die Summe der einzelnen Initiativen, die das nutzen. Es wird ja ein neuer Kulturort entstehen. Den Namen, erfahrungsgemäß, legen ja die Menschen, die ihn besuchen, fest. Also man kann jetzt sagen, ich habe schon gehört, kommst du mit ins Kommen? Komm, weil da haben wir diese gelben Buttons und mit den Leuchtbuchstaben von Willy Brandt, komm ans Fenster und so weiter. Das ist ja auch nochmal eine kulturhistorische Geschichte eigentlich. Aber den Namen wird das mal Kulturquartier genannt. Ehemaliges Schauspielhaus, altes Schauspielhaus, komm. Das ist schwer festzulegen. Oder gibt es da schon eine Festlegung, wie der Ort heißen wird?
Das ist schwer festzulegen. Da muss man auch ein bisschen vertrauen, sozusagen, wie so ein neuer Punkt auch verortet wird. Wir haben uns praktisch auf Kulturquartier Schauspielhaus geeinigt und das ist, glaube ich, ein schöner Ort, ein schöner Name, weil da natürlich praktisch Geschichte und Zukunft zusammenkommen, alles praktisch in diesen 2 Wörtern drinne stecken und wir schauen mal sozusagen. Der Erfurter findet ja dann einen lustigen Namen meistens und mal gucken, was dann rauskommt.
Kulturquartier Schauspielhaus ist natürlich lang und sperrig, aber Arne, was denkst du, könnte es klappen oder wird der Erfurter, die Erfurterin was anderes dafür finden?
Na, das wird die Zukunft zeigen, aber im Moment funktioniert es, glaube ich, ganz gut und wir sind, glaube ich, seit kurzem auch bei Google Maps zu finden als Kulturquartier Schauspielhaus. Nicht mehr nur als altes Schauspielhaus.
Also dann sind wir wirklich angekommen. Nun ist der zum Abschluss noch den Stand der Dinge sagen. Also die Kulturgenossenschaft, die ja zum Ziel hatte, 1 Million Euro einzusammeln aus der Erfurter Bevölkerung, wo ich sage, boah, das ist da niemals zu schaffen. Das ist der Eigenanteil für den Kredit, den die Kulturgenossenschaft, die ja dann bauen oder ausbauen wird, braucht. Das ist der grobe Plan.
Genau. Wir hatten es ja vorhin schon kurz erwähnt, dass wir uns sozusagen aus diesen herkömmlichen Förderstrukturen sozusagen lösen wollen und das Haus eigentlich eher sozusagen wie ein Investor betrachten. Also wir sind die Investoren, die Genossen dieser Genossenschaft sind die Investoren. Wir werden, es gibt Bankengespräche, also wir werden eine Finanzierung sozusagen auf die Beine stellen und dann das Haus sanieren.
Und kaufen vorher von der Stadt?
Vorher kaufen, genau. Auch dort gibt es Gespräche. Wie gesagt, das läuft ja alles parallel und immer noch betone ich alles im Ehrenamt. Mhm. Wirklich eine kann man nur den Hut ziehen vor allen Beteiligten, dass sie sich so sehr engagieren, so den Rechtsanwalt, den Steuerberater, dann gibt es auch Leute, die jetzt jedes Wochenende dort diese Bar
Veranstaltung
organisieren. Das ist Wahnsinn, das ist eine riesengroße Aufgabe und die wird total toll gemeistert von unseren Mitstreitern.
Und wo mich die Erfurterinnen und Erfurter überrascht haben, es ist tatsächlich schon 500.000 Euro zusammengekommen. In unserem kleinen, piefigen Erfurt 500.000 einzusammeln für einen Kulturort, das ist schon, ich finde, das ist schon was. Also das kann eigentlich gar nicht mehr schief gehen oder kann es noch schief gehen?
Naja, gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich sag mal nein, okay, weil wir haben ja wirklich 500.000 auf dem Konto liegen. Ist ja nicht irgendwie jetzt praktisch eine Absichtserklärung oder wir wollen mal irgendwann, sondern es ist wirklich monetär da auf dem Konto, Treuhandkonto beim Anwalt. Und es ist wirklich auch eine Zahl, die sich sehen lassen kann. Okay, über 500.000 sozusagen Geld, hartes Geld.
Davon wird ein Kredit aufgenommen, das ist dann der Eigenanteil und man könnte auch in Etappen bauen, wenn jetzt sagen die Million nicht zusammenkommt, ist das auch eine Option oder sagt dann die Stadt, nö, dann verkaufen wir es euch nicht?
Nee, für uns ist natürlich absolut eine Option, das auch in Teilen zu entwickeln, gerade jetzt unsere Zwischennutzung, wo wir wirklich sehr rudimentär und sehr improvisiert sozusagen dieses Haus wieder betrieben nehmen, zeigt ja sozusagen, was eigentlich notwendig ist. Damit wir sozusagen dort was Funktionsfähiges schaffen. Und wer jetzt praktisch Freitag oder Samstag die eine oder andere Aufführung auf der kleinen Bühne schon genießen durfte, hat ja gesehen, dass praktisch da leuchtet der Kronleuchter aus den 80er Jahren wieder und da gibt's Sound und da gibt's dies und jenes und da gibt's eine Bestuhlung. Und viele denken sozusagen, das ist eigentlich ja schon wieder fertig.
Gibt's ist, gar nicht. Ist alles improvisiert. Nein, ist alles improvisiert. Ich habe jetzt von der Stadt gesprochen, das ist natürlich ein Fehler. Die Stadtverwaltung dient ja den Beschlüssen des Stadtrates, dem demokratisch gewählten Gremium der Stadtrat. Das Parlament hat entschieden, es der Initiative Kulturquartier zu verkaufen. Sicher von kommunalem Eigentum. Das ist einigen Abgeordneten nicht leicht gefallen. Sie haben sich dann entschieden, das Vertrauen zu wagen. Das heißt, das Stadtparlament, die Stadträte haben entschieden, der Initiative Kulturquartier das Objekt zu verkaufen, sich also vom kommunalen Eigentum zu trennen, wenn das Geld da ist. Gibt es jetzt irgendeine Deadline, wo dann irgendwann die Stadtverwaltung sagt, na Moment, jetzt muss aber das Geld mal zusammenkommen. Es müsste aber mal das auf den Tisch legen.
Da die Stadtverwaltung natürlich und die Stadträte ja sehr heterogen sind, das ist ja praktisch nicht ein Gehirn, sondern es sind ja viele, viele Menschen, die da auch beteiligt sind, gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Ja, also es gibt praktisch schon welche, die natürlich ganz zügig sozusagen da zu einem Ergebnis kommen wollen, aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, na, das braucht natürlich Zeit, weil wir wirklich einen ganz neuen Weg gehen, das muss man ja bedenken. Wir sind ja praktisch Pioniere, die praktisch über eine Kulturgenossenschaft so ein Theaterhaus wieder in Betrieb nehmen wollen. Das ist wahrscheinlich deutschlandweit einmalig.
Einmalig und die einmalige Chance, da noch Genossenschaftsmitglied zu werden, die 500.000 ist geknackt, das Geld ist nicht weg, das sind Anteile, die kann man sich zurückholen, wenn man sagt, das finde ich irgendwie doof, jetzt mitmachen und jetzt muss es passieren. Also weiter unter kulturquartier-erfurt.de. Ich bedanke mich bei Anne Palmowski und bei Thomas Schmidt, Anne Palmowski vom Stadtarchiv Erfurt. Du gehst jetzt wieder rüber ins Stadtarchiv, recherchierst weiter und jeder andere Mensch, der sich dafür interessiert, kann dich ansprechen und auch recherchieren. Und Thomas, du gehst jetzt weiter auf irgendeine Baustelle und bist hauptberuflich.
Ja, wie jeden Montag Kaviar essen erstmal.
Naja, also, wer mitmachen will, soll das tun. Das war's Montagsgespräch, Geschichten aus dem Schauspielhaus. Ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Tag.
Tschüss. Vielen Dank.
Tschüss.